Frankfurt am Main. Vor einer Wohnungstür in der Stiftstraße liegen mehrere Brötchentüten. Eigentlich nichts Besonderes. Jeden Morgen werden sie geliefert. Doch diesmal hat niemand die Tüten hereingeholt. Eine liegt vor der Tür, dann kommt die nächste dazu und noch eine. Erna Krüger, die Putzfrau der jungen Frau, die hier lebt, wird misstrauisch. Sie versucht, ihre Arbeitgeberin zu erreichen. Ohne Erfolg. Schließlich ruft sie die Polizei. Wenig später stehen Beamte vor der Tür. Auch auf ihr Klopfen und Rufen reagiert niemand. Die Tür wird geöffnet. Noch wissen die Polizisten nicht, was sie dahinter erwartet. Sie betreten die Wohnung. Dann öffnen sie die Tür zum Wohnzimmer. Und dort sehen sie eine Frau. Sie liegt vor dem Sofa auf dem Boden. Ein Bein befindet sich noch auf der Sitzfläche, der übrige Körper davor. Schon auf den ersten Blick ist eine Verletzung am Kopf zu erkennen. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Frau ist tot. Und sie liegt hier offenbar schon einige Zeit. In der Wohnung hat sich bereits Verwesungsgeruch ausgebreitet. Was in diesem Raum geschehen ist, wissen die Beamten in diesem Moment noch nicht. Sie wissen nicht, wer zuletzt bei der Toten gewesen ist. Sie wissen nicht, wie lange sie bereits hier liegt. Und sie können noch nicht ahnen, welche Kreise die Ermittlungen in den kommenden Wochen ziehen werden. Doch die Frau vor dem Sofa ist in Frankfurt keine Unbekannte. Ihr Name ist Rosemarie Nitribitt. Und ihr Tod wird zu einem der bekanntesten ungeklärten Kriminalfälle der jungen Bundesrepublik. Hi, ich bin Susanne und das ist Was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen jede Woche auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Zusätzlich gibt es mittwochs eine kleinere Folge, die auf bestimmte Themengebiete der Hauptfolge eingeht. So. Und jetzt würde ich denken, den Fall Rosemarie Nitribitt ist dem einen oder anderen wahrscheinlich geläufig und schon bekannt. Aber ich dachte mir, der passt ganz gut in diesen Podcast und ich finde ihn einfach so super spannend. Und deshalb möchte ich den euch gerne erzählen. Und ich würde denken, wir fangen gleich mal an und starten in die Folge. Doch, wer ist eigentlich die junge Frau, deren Tod später weit über Frankfurt hinaus für Schlagzeilen sorgen wird? Rosemarie Nitribitts Geschichte beginnt nicht in den Bars, Hotels und Restaurants der Frankfurter Nachkriegszeit. Sie beginnt viele Jahre zuvor und unter vollkommen anderen Umständen. Rosemarie wird 1933 in Düsseldorf geboren. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt und arbeitet als Prostituierte. Rosemarie ist ihr erstes Kind. Später kommen noch zwei weitere Geschwister hinzu. Doch die drei Kinder wachsen nicht dauerhaft bei ihrer Mutter auf. Sie werden in einem Kinderheim untergebracht. Für Rosemarie bedeutet das schon in den ersten Lebensjahren, dass sie ohne ein beständiges familiäres Zuhause aufwächst. Noch bevor sie richtig verstehen kann, warum, wird ihr Leben von wechselnden Orten und Bezugspersonen bestimmt. Als sie etwa 4 oder 5 Jahre alt ist, verändert sich ihre Situation erneut. Rosemarie verlässt das Kinderheim und kommt zu einer Pflegefamilie nach Mending in der Eifel. Weit weg von Düsseldorf beginnt für das kleine Mädchen damit ein neuer Abschnitt. Und zunächst scheint es, als könnte Rosemarie hier etwas finden, das ihr bis dahin weitgehend gefehlt hat. Ein Zuhause. In Mending fühlt sie sich anfangs wohl. Für eine Zeit scheint ihr Leben ruhiger zu werden. Doch diese Jahre werden nicht nur von der Pflegefamilie geprägt. Rosemarie wächst in einer Zeit auf, in der das Deutschland immer weiter verändert und schon bald wird auch der Krieg dem Alltag in der Eifel bestimmen. Doch diese vergleichsweise ruhige Zeit endet auf eine Weise, die Rosemaries weiteren Lebensweg überschattet. 1944, Rosemarie ist gerade einmal 11 Jahre alt, wird sie von einem jungen Mann aus dem Dorf vergewaltigt. Ein Übergriff auf ein Kind, für den der Täter nie zur Rechenschaft gezogen wird. Was dieses Erlebnis in Rosemarie auslöst, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Spätere Darstellungen sehen darin einen tiefen Einschnitt in ihrer Biografie. Doch was sie selbst damals empfunden hat, welche Folgen die Tat für sie unmittelbar hatte, darüber können wir heute nur spekulieren. Sicher ist, Rosemaries ohnehin schwierige Kindheit wird um eine weitere schwere Erfahrung ergänzt. Nach dem Krieg beginnt sie, sich Männern gegen Geld anzubieten. Rosemarie ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Ihr Leben wird zunehmend unstet. Immer wieder kommt sie in Erziehungs- und Fürsorgeheime. Einrichtungen, in denen Jugendliche untergebracht werden, die nach den damaligen Vorstellungen als schwer erziehbar oder gefährdet gelten. Doch Rosemarie bleibt nie lange. Immer wieder reist sie aus. Es zieht sie schließlich nach Frankfurt am Main. Die Stadt befindet sich nach dem Krieg selbst in einem gewaltigen Umbruch. Zwischen Ruinen und Wiederaufbau entwickelt sich Frankfurt zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum der jungen Bundesrepublik. Der Hauptbahnhof und das umliegende Viertel werden auch dabei zu einem Ort für Menschen, die am Rand der gesellschaftlichen Ordnung leben. Hier taucht Rosemarie immer wieder auf. Mit 18 Jahren wird sie mehrfach am Frankfurter Hauptbahnhof aufgegriffen. Eigentlich ist sie nach damaligem Recht noch minderjährig. Volljährig wird man in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich erst mit 21 Jahren. Doch inzwischen gibt es ein anderes Problem. Die zuständigen Fürsorgeeinrichtungen wollen Rosemarie kaum noch aufnehmen. Sie gilt als schwierig, als jemand, der sich den Regeln der Heime immer wieder entzieht. Schließlich wird eine Entscheidung getroffen, die für ihr weiteres Leben von großer Bedeutung ist. Rosemarie wird vorzeitig für volljährig erklärt. Damit ist sie zumindest rechtlich früher auf sich allein gestellt als die meisten jungen Menschen ihrer Generation. Zugleich endet damit weitgehend die Zuständigkeit der Fürsorge für sie. Rosemarie Nitribit ist keine 21 Jahre alt, aber von nun an muss sie ihren eigenen Weg finden. So führt Rosemaries Weg schließlich nach Frankfurt am Main. Als sie Anfang der 1950er Jahre in die Stadt kommt, ist Frankfurt ein Ort zwischen zwei Zeiten. Der Krieg liegt erst wenige Jahre zurück, seine Spuren sind überall sichtbar. Ganze Straßenzüge sind zerstört und nur notdürftig wiederhergestellt. Zwischen stehen gebliebenen Häuserfassaden liegen noch immer Trümmergrundstücke. Baulücken unterbrechen die Straßen und an manchen Gebäuden erinnern beschädigte Mauern daran, wie schwer die Luftangriffe die Stadt getroffen haben. Doch zwischen diesen Überresten entstehen bereits etwas Neues. Überall wird gebaut, Lastwagen fahren durch die Straßen, Handwerker arbeiten an Fassaden, Gerüste stehen vor den Häusern. Stein für Stein verändert sich das Gesicht der Stadt. Frankfurt wächst wieder und mit der Stadt wächst die Hoffnung auf ein anderes Leben. Besonders rund um den Hauptbahnhof ist davon viel zu spüren. Hier kommen jeden Tag Menschen an und fahren wieder weiter. Reisende mit Koffern drängen durch die Bahnhofshalle, Straßenbahnen rumpeln über die Gleise und vor dem Gebäude Autos, Fahrräder und Fußgänger teilen sich die Straßen. Hotels, Gaststätten und kleine Geschäfte haben wieder geöffnet. In Bahnhofsvierteln liegen Bars und Lokale nur wenige Schritte voneinander entfernt. Am Abend leuchten die Reklame über den Eingängen. Aus geöffneten Türen dringen Stimmen und Musik auf die Straße. Frankfurt beginnt wieder eine Stadt des Geldes zu werden. 1948 hat die Bank Deutscher Länder hier ihren Sitz genommen. Die Vorläuferin der späteren Deutschen Bundesbank. Unternehmen und Banken gewinnen an Bedeutung. Geschäftsleute kommen in die Stadt. Vertreter, Händler und Unternehmer übernachten in den Hotels rund um den Bahnhof. Während an manchen Stellen noch die Folgen des Krieges zu sehen sind, entstehen anderswo bereits neue Büro- und Geschäftshäuser. Dieser Gegensatz prägt Frankfurt in diesen Jahren. Da sind noch die Ruinen der untergegangenen Stadt und unmittelbar daneben stehen die ersten Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs. Menschen, die mit wenig auskommen müssen, begegnen Menschen, die bereits wieder über Geld verfügen. Alte gesellschaftliche Vorstellungen treffen auf eine Generation, die nach den Jahren von Krieg und Entbehrung nach vorne blickt. Und mitten hinein in diese Stadt kommt Rosemarie Nitribit. Eine junge Frau, kaum erwachsen, ohne Familie, die sie auffängt, ohne sicheren Beruf und ohne festen Platz in der Gesellschaft. Frankfurt bietet ihr etwas, das die Heim- und Pflegefamilien zuvor nicht bieten konnten. Anonymität. Hier kennt zunächst niemand ihre Vergangenheit. Niemand weiß, aus welchem Heim sie gekommen ist, wie oft sie ausgerissen ist oder welche Entscheidungen andere Menschen bisher über ihr Leben getroffen haben. In einer Großstadt mit hunderttausenden Einwohnern kann Rosemarie verschwinden oder jemand anders werden. Vor allem aber erkennt sie schnell, dass in dieser Stadt Geld zu verdienen ist. Im Bahnhofsviertel treffen Männer mit Geld auf Frauen, die davon leben, ihren Gesellschaft und sexuellen Dienstleistungen anzubieten. Und während Frankfurt Jahr für Jahr wohlhabender wird, beginnt auch Rosemarie, sich in dieser Welt einen Platz zu schaffen. Noch bewegt sie sich am Rand dieser neuen Wohlstandsgesellschaft. Doch das wird nicht lange so bleiben. Denn während Frankfurt beginnt, seinen Kriegsschutt abzutragen und sich neu zu erfinden, beginnt auch Rosemarie Nitribitt, ihr eigenes Leben neu aufzubauen. Zunächst bewegt sich Rosemarie Nitribitt in Frankfurt noch in einer Welt, in der das schnelle Geld zwar möglich ist, Sicherheit aber kaum existiert. Sie arbeitet zeitweise als sogenannte Tischdame, verdient ihr Geld aber vor allem als Prostituierte. Und sie geht dabei für die damalige Zeit bemerkenswert offen vor. Rosemarie versteckt sich nicht. Sie spricht mögliche Freier an, teilweise direkt aus ihrem Auto heraus und macht aus ihrer Art, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient, offenbar weit weniger ein Geheimnis, als die gesellschaftlichen Konventionen der 1950er Jahre eigentlich das verlangen würden. Mit der Zeit verändert sich allerdings nicht nur ihr Auftreten, auch ihre Kundschaft verändert sich. Rosemarie gelingt der Aufstieg in eine Welt, mit der das Straßenmilieu ihrer ersten Frankfurter Jahre immer weniger zu tun hat. Zu ihren Freiern zählen nun Banker, Manager, Geschäftsleute und Männer aus den Führungsetagen der Wirtschaft. Männer, die von wirtschaftlichen Aufschwung der jungen Bundesrepublik profitieren und über etwas verfügen, das für große Teile der Bevölkerung noch keineswegs selbstverständlich ist. Viel Geld. Denn Rosemarie ist teuer. Nicht jedermann kann es sich leisten, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Für eine Verabredung soll sie je nach Kunde und Dauer zwischen 50 und 250 Mark verlangt haben. Zum Vergleich, das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen eines Arbeitnehmers liegt Mitte der 1950er Jahre nur bei ungefähr 6.000 Mark. Was ein gewöhnlicher Arbeitnehmer, also in mehreren Tagen oder sogar Wochen verdient, kann Rosemarie mitunter mit einem einzigen Kunden einnehmen. An manchen Tagen soll sie 7, 8 oder sogar 9 Freier empfangen haben. Das Geld fällt ihr damit keineswegs einfach in den Schoß. Hinter dem luxuriösen Leben steht ein Alltag, der von ständigen Suche nach Kunden und zahlreichen Verabredungen bestimmt wird. Rosemarie arbeitet viel und sie versteht zunehmend, wie sie sich selbst vermarkten kann. Das sichtbarste Zeichen ihres Aufstieges steht schließlich auf 4 Rädern. Ein Mercedes-Benz 190 SL, schwarz lackiert mit roten Ledersitzen. Mitte der 1950er Jahre ist ein solcher Wagen weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Der 190 SL ist ein eleganter, offener Sportwagen und für die meisten Menschen unerreichbar. Während viele Familien noch nicht einmal ein eigenes Auto besitzen, fährt Rosemarie einen Mercedes, der schon durch seine Erscheinung auffällt. Sie bezahlt den Wagen in bar. Und der Mercedes wird zu einem Teil ihres Auftretens. Rosemarie fährt durch Frankfurt und nutzt ihn auch, um neue Kunden kennenzulernen. Besonders einen Ort bietet sich dafür an, der Frankfurter Hof. Das traditionsreiche Grand Hotel liegt mitten in der Frankfurter Innenstadt, nur wenige Schritte vom Kaiserplatz entfernt. Seit dem 19. Jahrhundert gehört es zu den ersten Adressen der Stadt. In den Jahren des Wirtschaftswunders steigen hier Geschäftsleute, Industrielle und wohlhabende Menschen ab. Wer am Frankfurter Hof übernachtet oder dort zu einer Besprechung verabredet ist, gehört häufig zu genau jener Gesellschaftsschicht, die Rosemarie inzwischen zu ihrer Kundschaft zählt. Und Rosemarie weiß offenbar, wie sie diese Männer auf sich aufmerksam machen kann. Es soll immer wieder vorgekommen sein, dass sie mit ihrem schwarzen Mercedes in der Nähe des Hotels eine Panne vorgetäuscht hat. Eine junge, auffällig gekleidete Frau neben einem teuren Sportwagen und ein vermeintliches technisches Problem, bei dem Hilfe benötigt wird. Es dauert nicht immer lange, bis der Mann stehen bleibt. Man kommt miteinander ins Gespräch. Aus der angebotenen Hilfe kann eine Bekanntschaft werden und aus der Bekanntschaft ein neuer Kunde. Rosemarie muss ihre Freier damit nicht ausschließlich in Bars oder auf Straßen suchen. Sie bewegt sich zunehmend dort, wo sich wohlhabende Männer Frankfurts bewegen. Ihr Name wird bekannt. Für manche Männer scheint eine Verabredung mit Rosemarie Nitribitt beinahe selbst zu einem Statussymbol zu werden. Gerade weil längst nicht jeder es sich leisten kann. Auch ihr privates Leben spiegelt diesen gesellschaftlichen Aufstieg wider. 1955 bezieht Rosemarie eine Wohnung in der Stiftstraße, mitten in Frankfurt, der Innenstadt. Die Gegend gehört zu den guten und teuren Wohnlagen. Das Gebäude ist neu errichtet, die Wohnung modern und für die Verhältnisse der Nachkriegszeit ausgesprochen luxuriös. Parkett liegt auf den Böden. Es gibt sogar Fußbodenheizung, zu einer Zeit, in der viele Menschen in Deutschland noch in wesentlich bescheideneren Verhältnissen leben. Rosemarie Nitribitt ist innerhalb weniger Jahre weit gekommen. Aus dem Mädchen, das in Pflegefamilien und Erziehungsheimen aufgewachsen ist und immer wieder ausgerissen war, ist eine junge Frau geworden, die mitten in Frankfurt eine luxuriöse Wohnung bewohnt, einen schwarzen Mercedes-Sportwagen fährt und mit einigen der wohlhabendsten Männer der Stadt verkehrt. Und selbst im Telefonbuch findet sich ein Hinweis darauf, welches Bild Rosemarie nach außen vermitteln möchte. Dort steht hinter ihrem Namen nicht Prostituierte. Dort steht Rosemarie Nitribit Mannequin. Es passt zu dem Leben, das Rosemarie inzwischen führt. Ein Leben, das nach außen nach Wohlstand und Unabhängigkeit aussieht und sich mitten in jener Gesellschaft abspielt, das nach den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren gerade beginnt, ihren neuen Wohlstand zu genießen. In dieser Zeit tritt ein Mann in Rosemaries Leben, der ihr bald näher stehen wird als viele andere Menschen in ihrem Umfeld. Heinz Christian Pohlmann. Pohlmann, geboren am 21. Mai 1921, ist Handelsvertreter. Als er Rosemarie kennenlernt, liegt bereits eine bewegte Vergangenheit hinter ihm. Mehrfach ist er wegen Betruges vorbestraft worden. Und obwohl er als Handelsvertreter durchaus Geld verdient, begleiten ihn finanzielle Schwierigkeiten immer wieder. Pohlmann liebt ein luxuriöses Leben, elegante Kleidung, gute Restaurants und all die Dinge, die Wohlstand nach außen sichtbar machen. Doch sein Einkommen reicht bei weitem nicht an das heran, was Rosemarie inzwischen verdient. Zwischen den beiden entwickelt sich dennoch keine gewöhnliche Liebesbeziehung. Pohlmann ist homosexuell. In der Bundesrepublik der 1950er Jahre eine sexuelle Orientierung, die nicht nur gesellschaftlich geächtet ist, sondern für Männer auch den Paragraphen 175 auch ein strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Für Rosemarie wird er stattdessen zu einem engen Vertrauten. Und diese Vertrautheit zeigt sich vor allem in kleinen Dingen des Alltags. Pohlmann kümmert sich um sie. Er übernimmt Besorgungen, kleinere Aufträge, achtet darauf, dass ihr schwarzer Mercedes gepflegt ist und führt ihren Hund aus. Es sind Tätigkeiten, die zunächst unscheinbar wirken, die aber zeigen, wie selbstverständlich er inzwischen zu Rosemaries Alltag gehört. Auch ihre Arbeit kennt er. Rosemarie empfängt Männer, über die sie oftmals nur wenig weiß. Manche von ihnen sind ihr offenbar nicht ganz geheuer. Wenn sie bei einem Kunden ein ungutes Gefühl hat, bleibt Pohlmann deshalb in der Wohnung. Während Rosemarie mit dem Mann zusammen ist, wartet er in der Küche, aus der Sichtweite aber nah genug, um im Notfall eingreifen zu können. In dieser Küche spielt sich zugleich eine beinahe alltägliche Seite ihrer Beziehung ab. Pohlmann kocht für Rosemarie. Besonders gerne isst sie Reisbrei und Pohlmann bereitet ihn ihr immer wieder zu. Eine kleine Gewohnheit zwischen zwei Menschen, deren Leben ansonsten wenig gewöhnlich erscheint. Später wird gerade dieses unscheinbare Gericht noch eine besondere Bedeutung bekommen. Denn Reisbrei ist nach der späteren Untersuchung auch das Letzte, was Rosemarie vor ihrem Tod gegessen hat. Zu diesem Zeitpunkt aber ahnt davon noch niemand etwas. Pohlmann bewegt sich weiterhin an Rosemaries Seite. Er genießt die Nähe zu jener Welt, dessen Wohlstandes die sie sich geschaffen hat. Doch zwischen beiden besteht ein deutlicher finanzieller Unterschied. Pohlmann verdient zwar nicht schlecht, dennoch kann er mit Rosemaries Einnahmen nicht mithalten. Während er den Luxus liebt, kann Rosemarie ihn sich leisten. Und so gehört Heinz Christian Pohlmann bald ganz selbstverständlich zu ihrem Leben. Als Vertrauter, Begleiter und jemand, dem Rosemarie offenbar genügend vertraut, um ihn selbst dann in ihrer Nähe zu wissen, wenn sie sich mit einem Kunden nicht sicher fühlt. Eine Nähe, die nach ihrem Tod für die Ermittler noch von großer Bedeutung sein wird. Rosemarie Nitribit hat zu diesem Zeitpunkt geschafft, sich ein Leben aufzubauen, das mit ihrer Kindheit und ihren ersten Jahren in Frankfurt kaum noch etwas gemeinsam hat. Wer ihr auf der Straße begegnet, sieht eine junge Frau, die großen Wert auf ihr Äußeres legt. Rosemarie kleidet sich elegant, trägt gute Kleidung und versteht es, sich selbstbewusst zu präsentieren. Ihr schwarzer Mercedes 190 SL gehört ebenso zu diesem Bild wie ihre moderne Wohnung in der Stiftstraße. Sie bewegt sich in einer Welt, in der Geld, gesellschaftlicher Einfluss und äußerer Eindruck eine wichtige Rolle spielen. Und doch wird Rosemarie von Menschen, die sie kennen, nicht als besonders elitär beschrieben. Trotz ihres Wohlstands bleibt sie in ihrem Auftreten vergleichsweise bodenständig. Sie hat zwar Zugang zu einer Gesellschaftsschicht gefunden, die für die meisten Menschen der jungen Bundesrepublik unerreichbar ist, scheint aber nie vollständig ein Teil dieser Welt zu werden. Finanziell allerdings spielt Rosemarie längst in einer anderen Liga. Schätzungen zufolge verdient sie zeitweise rund 8.000 Mark im Monat, eine enorme Summe in den 1950er Jahren, während ein durchschnittlicher Arbeitnehmer für ein solches Einkommen deutlich länger als ein Jahr arbeiten muss, kann Rosemarie diese Summe innerhalb weniger Wochen einnehmen. Damit gehört sie zumindest, was ihre tatsächlichen Einnahmen betrifft, zu den ausgesprochenen Spitzenverdienern ihrer Zeit. Hinzu kommt, dass diese Einnahmen kaum etwas abgeht. Ihre Einkünfte aus der Prostitution werden nicht regulär versteuert. Und anders als viele andere Frauen im Gewerbe arbeitet Rosemarie offenbar ohne Zuhälter. Sie muss also keinen Mann bezahlen, der einen Teil ihrer Einnahmen für sich beansprucht. Das Geld, das ihre Kunden ihr geben, bleibt damit weitgehend bei ihr. Dieser finanzielle Erfolg ermöglicht ihr eine für eine junge Frau der 1950er Jahre außergewöhnliche Unabhängigkeit. Rosemarie besitzt ein eigenes Auto, sie bezahlt ihre Wohnung selbst, sie entscheidet, mit welchen Männern sie sich trifft und welchen Preis sie verlangt. In einer Gesellschaft, in der das Leben vieler Frauen wirtschaftlich noch stark von Ehemännern oder Familien abhängig ist, verdient die gerade einmal Anfang 22-jährige Summen, von denen selbst viele ihrer wohlhabenden Kunden beeindruckt sein dürften. Nach außen ist dieser Erfolg deutlich sichtbar. Doch Rosemarie trägt ihn nicht wie eine Eintrittskarte in die sogenannte bessere Gesellschaft. Sie kann vor einem Grand Hotel stehen, mit Bankern, Managern und Unternehmern verkehren und anschließend wieder mit Menschen umgehen, die mit dieser Welt wenig zu tun haben. Vielleicht liegt gerade darin ein Teil ihrer besonderen Stellung. Rosemarie lebt vom Wohlstand der jungen Bundesrepublik, ohne wirklich zu der Gesellschaft zu gehören, die deren Wohlstand nach außen repräsentiert. Sie kennt ihre Männer, ihre Gewohnheiten und ihre Wünsche. Und sie verdient an ihnen mehr, als die meisten ihrer Zeit jemals verdienen werden. Mit Mitte 20 hat sie sich damit etwas geschaffen, das ihr in ihrer Kindheit lange gefehlt hat. Ein Leben, über das sie zumindest nach außen hin selbst bestimmen kann. Rosemarie lässt sich gern fotografieren. Vielleicht ist es auch deshalb möglich, ihr Leben heute noch auf ungewöhnlich vielen Bildern nachzuverfolgen. Rosemarie vor ihrem Wagen, Rosemarie elegant gekleidet, Rosemarie in ihrer Wohnung oder gemeinsam mit Menschen aus ihrem Umfeld. Die Fotografien zeigen eine junge Frau, die sichtbar Freude daran hat, sich vor der Kamera zu präsentieren. Doch längst nicht alle dieser Aufnahmen werden nach ihrem Tod veröffentlicht. Ein Teil der Fotografien bleibt lange unter Verschluss, denn auf ihnen ist nicht nur Rosemarie zu sehen. Manche Bilder führen unmittelbar in jene Kreise, aus denen auch ihre wohlhabende Kundschaft stammt. Und damit werden die Fotografien plötzlich heikel. Es geht nicht mehr nur um Erinnerungen an eine junge Frau, sondern auch um den Schutz der Männer, die mit ihr in Verbindung standen. Einer der prominentesten Namen in Rosemaries Umfeld ist Harald von Bohlen und Halbach. Schon sein Familienname hat in der Bundesrepublik der 1950er Jahre Gewicht. Harald stammt aus der Familie Krupp, jener Essener industriellen Dynastie, deren Unternehmen über Generationen mit Stahl, Schwerindustrie und Rüstungsproduktion verbunden ist. Wer den Namen Krupp trägt, gehört zu einer der bekanntesten Unternehmerfamilien Deutschlands. Und Harald von Bohlen und Halbach kennt Rosemarie offenbar nicht nur flüchtig. Auch er findet sich auf Fotografien aus ihrem Umfeld wieder. Er besucht sie regelmäßig, Berichten zufolge ungefähr alle 2 Wochen. Zwischen den beiden entwickelt sich offenbar eine persönliche Beziehung, die über eine rein geschäftliche Bekanntschaft hinausgeht. Harald unterstützt Rosemarie. Er schenkt ihr Einrichtungsgegenstände für ihre Wohnung und hilft ihr bei ganz alltäglichen Dingen. So wird überliefert, dass er bei ihr nicht nur als großzügiger Besucher auftaucht, sondern auch einmal ein Bild an der Wand befestigt. Eine unscheinbare Szene. Und gerade deshalb wirkt sie beinahe ungewöhnlich vertraut. Wenn er nicht in Frankfurt ist, schickt er Rosemarie Postkarten. Vieles deutet darauf hin, dass Harald Gefühle für sie entwickelte. Dass Rosemarie für ihn nicht nur einfach eine Frau ist, die er gelegentlich besucht. Doch so nah sich die beiden zeitweise auch kommen, über eine Verbindung steht von Anfang an eine Grenze, die in der Gesellschaft der 1950er Jahre kaum zu überwinden ist. Auf der einen Seite Harald von Bohlen und Halbach, Angehörige einer der bekanntesten deutschen industriellen Familien. Auf der anderen Seite Rosemarie Nitribit, eine Frau aus schwierigen Verhältnissen, die als Prostituierte ihr eigenes Vermögen verdient und sich damit einen Platz am Rand jener gesellschaftlichen Kreise geschaffen hat, in denen sich Männer wie Harald bewegen. Beiden scheint bewusst zu sein, dass aus ihrer Verbindung kaum eine gemeinsame Zukunft entstehen kann. Und so bleibt ihre Beziehung in einem eigentümlichen Zwischenraum. Persönlicher als eine gewöhnliche Geschäftsbeziehung, vertrauter als viele von Rosemaries anderen Bekanntschaften. Und gleichzeitig begrenzt durch eine Gesellschaft, in der Herkunft, Name und gesellschaftlichen Stellung und noch immer darüber entscheiden, welche Beziehungen akzeptiert werden. Was von dieser Verbindung bleibt, sind Besuche, Geschenke und Postkarten. Und Fotografien. Bilder, die nach Rosemaries Tod plötzlich eine vollkommen andere Bedeutung bekommen werden. Denn nun interessiert sich nicht mehr nur Rosemarie dafür, wer darauf zu sehen ist. Nun interessiert sich auch die Polizei dafür, welche Männer in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. 1957 tritt ein weiterer Mann namens Harald in Rosemaries Leben. Harald Quandt. Als die beiden sich kennenlernen, ist Quandt Mitte 30, verheiratet und vermögend. Er gehört zu einer jener Familien, deren Geschichte eng mit der deutschen Industrie verbunden ist. Doch hinter seinem Wohlstand liegt eine Familiengeschichte, die unmittelbar bis in die letzten Tage des nationalsozialistischen Deutschlands führt. Harald wird 1921 als Sohn des Industriellen Günther Quandt und dessen zweiter Ehefrau Magda geboren. Die Ehe seiner Eltern hält nicht lange, sie lassen sich scheiden und seine Mutter heiratet 1931 erneut. Ihr neuer Ehemann ist Josef Goebbels. Goebbels gehört zu den mächtigsten Männern des nationalsozialistischen Regimes. Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und enger Vertrauter von Adolf Hitler spielt er eine zentrale Rolle in der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Propaganda. Für Harald bedeutet diese Ehe seiner Mutter, dass er plötzlich Teil einer Familie wird, die eng mit der Führung des NS-Regimes verbunden ist. Aus der Ehe von Magda und Josef Goebbels gehen 6 Kinder hervor, Haralds Halbgeschwister. Als das nationalsozialistische Deutschland im Frühjahr 1945 zusammenbricht, befindet sich Harald selbst nicht bei seiner Familie. Er ist während des Krieges Soldat geworden und gerät in alliierte Kriegsgefangenschaft. Seine Mutter und seine 6 Halbgeschwister befinden sich dagegen in Berlin. In den letzten Kriegstagen ziehen Magda und Josef Goebbels mit ihren Kindern in den sogenannten Führerbunker unter der Reichskanzlei. Dort werden über ihnen die letzten Kämpfe um Berlin stattfinden und das Ende des Regimes unmittelbar bevorsteht, werden am 1. Mai 1945 alle 6 Kinder getötet. Die genauen Abläufe und die Beteiligung der Eltern wurden später in Einzelheiten unterschiedlich rekonstruiert. Fest steht, dass Magda und Josef Goebbels ihre Kinder noch lebend aus dem Bunker gehen lassen. Anschließend nehmen sie sich beide das Leben. Harald Quandt ist damit das einzige von Magdas Goebbels Kindern, das das Kriegsende überlebt hat. Gut ein Jahrzehnt später sieht sein Leben vollkommen anders aus. Mitte der 1950er Jahre lebt Quandt in Bad Homburg vor der Höhe nur wenige Kilometer von Frankfurt entfernt. Als Erbe und Unternehmer verfügt er über erheblichen Wohlstand und bewegt sich in gesellschaftlichen Kreisen der westdeutschen Nachkriegszeit, in denen Unternehmer, Industrielle und Geschäftsleute miteinander verkehren. Er genießt diesen Wohlstand und veranstaltet auch Gesellschaften und Partys. Auf einer solchen Feier begegnet er 1957 Rosemarie Nitribitt. Rosemarie fällt in dieser Welt nicht unbedingt als die Frau auf, die man sich nach dem damaligen Vorstellung unter einer Prostituierten vorstellt. Gerade darin liegt offenbar ein wesentlicher Teil ihrer Wirkung auf wohlhabende Männer. Sie ist elegant gekleidet, sie besitzt ihren eigenen Mercedes, sie empfängt ihre Kunden nicht in einem Bordell, sondern verfügt über eine moderne, luxuriöse, eingerichtete Wohnung mitten in Frankfurt. Und vor allem beschränkt sich eine Begegnung mit ihr nicht nur auf Sex. Mit Rosemarie kann man sich auch unterhalten. Sie hat im Laufe der Jahre gelernt, sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen zu bewegen und mit Männern umzugehen, die es gewohnt sind, in ihrem beruflichen und privaten Umfeld ernst genommen zu werden. Für ihre Kunden bedeutet ein Treffen mit ihr deshalb mehr als ein anonymer Besuch in einem Bordell. Man kann mit ihr essen gehen, etwas trinken, reden und sich mit ihr sehen lassen. Rosemarie verkauft damit längst nicht mehr allein eine sexuelle Dienstleistung. Sie verkauft Zeit, Gesellschaft und Diskretion. Und sie hat sich eine äußere Unabhängigkeit geschaffen, die sie deutlich von vielen Frauen unterscheidet, die in den 1950er Jahren unter wesentlich schwierigeren Bedingungen der Prostitution nachgehen. Eine eigene luxuriöse Wohnung, einen teuren Sportwagen und keine Abhängigkeit von einem Zuhälter. Rosemarie bestimmt weitgehend selbst, wen sie empfängt und wie sie arbeitet. Genau in dieser Welt begegnen sich 1957 Rosemarie Nitribitt und Harald Quandt. Ein verheirateter Industriellenerbe aus einer der vermögendsten Familien der jungen Bundesrepublik und eine 24-jährige Frau, die sich innerhalb weniger Jahre aus einfachsten Verhältnissen bis in die unmittelbare Nähe jener Männer vorgearbeitet hat, die von neuen westdeutschen Wohlstand besonders profitieren. Nur wenige Monate später wird auch der Name Harald Quandt im Zusammenhang mit Rosemarie Nitribitt eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Wie viele Männer in Rosemaries Leben tatsächlich eine Rolle spielen, lässt sich auch deshalb zumindest teilweise nachvollziehen, weil sie selbst darüber Buch führte. Berühmt wird nach ihrem Tod vor allem ihr Kalender. Darin hält Rosemarie ihre Verabredungen fest. Die Männer, mit denen sie sich trifft, trägt sie jedoch nicht einfach mit vollständigen Namen ein. Sie verwendet Abkürzungen und Chiffren. Ein System, das Außenstehenden nicht ohne weiteres vergeht, wer sich hinter den einzelnen Einträgen verbirgt. Neben den Verabredungen notiert sie offenbar auch Geldbeträge. So entsteht über die Monate ein Art privates Geschäftsbuch, das nach ihrem Tod für die Ermittler von großem Interesse ist. Und die darin dokumentierten Summen zeigen, in welcher finanziellen Größenordnung Rosemarie inzwischen arbeitete. Allein im Jahr 1957 soll sie bis zu ihrem Tod rund 81.000 Mark eingenommen haben. Eine enorme Summe für diese Zeit. Auch in ihrer Wohnung befindet sich nach ihrem Tod viel Geld. Rund 20.000 Mark. Die Summe kann deshalb genau beziffert werden, weil sich das aus ihren Kalendereinträgen ergibt. Allerdings fehlt von dem Geld jede Spur. Doch neben ihrem Kalender gibt es in der Wohnung noch einen Gegenstand, der später fast ebenso berühmt werden wird. Ein Tonbandgerät. Rosemarie besitzt ein solches Gerät in ihrer Wohnung. Zu einer Zeit, in der Tonbandgeräte keineswegs zur selbstverständlichen Ausstattung eines Haushalts gehörten. Nach ihrem Tod entstehen deshalb zahlreiche Spekulationen darüber, wofür sie es benutzt haben könnte. Eine der weit verbreitetsten Theorien lautet, Rosemarie habe Gespräche ihrer prominenten Besucher heimlich aufgezeichnet und möglicherweise sogar für den Geheimdienst gearbeitet. Eine Geschichte, die gut in das Bild ihres Falles passt, in dem plötzlich Namen aus Wirtschaft und Gesellschaft auftauchen. Doch ein Beweis dafür, dass Rosemarie tatsächlich für einen Geheimdienst tätig gewesen ist, existiert nicht. Umso geheimnisvoller erscheint, was mit dem Tonbandgerät unmittelbar vor ihrem Tod geschehen sein soll. Als Rosemarie gefunden wird, soll sich der Aufnahmeknopf des Gerätes in eingeschalteter Stellung befunden haben. Auf einer Aufnahme sollen Worte einer Frau zu hören gewesen sein, die Rosemarie zugeschrieben wurden. »Lassen Sie mich in Ruhe! Lassen Sie mich sofort in Ruhe!« Dann ein Geräusch, ein Knacken und die Aufnahme bricht ab. Sollte diese Aufnahme tatsächlich aus den letzten Minuten ihres Lebens stammen, wäre sie eines der wenigen unmittelbaren Zeugnisse dessen, was sich in der Wohnung abgespielt hat. Doch genau an diesem Punkt muss die Rekonstruktion vorsichtig werden, denn was nach diesen Worten geschieht, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit erzählen. Die Verletzungen an Rosemaries Körper geben lediglich Hinweise. Sie weist eine stark blutende Platzwunde am Kopf auf. Eine mögliche Rekonstruktion geht davon aus, dass sie während einer Auseinandersetzung mit einem schweren Gegenstand geschlagen worden sein könnte. Möglicherweise mit einem Aschenbecher. Der Schlag scheint sie jedoch nicht sofort bewusstlos gemacht zu haben. Was anschließend geschieht, kann nur noch aus den Spuren rekonstruiert werden. Möglicherweise versucht Rosemarie noch, das Telefon zu erreichen und Hilfe zu holen. Ihr Angreifer beginnt schließlich, sie zu würgen. Rosemarie wird stranguliert und stirbt in ihrer Wohnung. Vieles spricht in dieser Rekonstruktion eher für eine eskalierte Auseinandersetzung als für einen von langer Hand vorbereiteten Mord. Vielleicht beginnt alles mit einem Streit. Vielleicht fällt ein Wort, auf das ein anderes folgt. Vielleicht entsteht innerhalb weniger Augenblicke eine Situation, die außer Kontrolle gerät. Mehr lässt sich nicht sicher sagen. Denn es gibt keinen bekannten Augenzeugen, der erzählen könnte, was in diesen letzten Minuten tatsächlich geschieht. Am Ende bleiben eine Wohnung, ein Kalender voller chiffrierter Namen, viel Bargeld und ein Tonbandgerät, um das sich später zahlreiche Geschichten ranken werden. Und irgendwo zwischen all diesen Spuren verbirgt sich die Antwort auf die entscheidende Frage. Wer ist in Rosemaries Wohnung, als aus einem Streit ein Mord wird? Schon in den ersten Minuten nach der Entdeckung von Rosemaries Leiche geschieht etwas, das die Ermittlungen später erheblich erschweren wird. In der Wohnung liegt seit Tagen eine tote Frau. Der Verwesungsgeruch hat sich in den Räumen ausgebreitet. Für den ersten eintreffenden Polizeibeamten liegt offenbar eine Handlung nahe. Er öffnet ein Fenster. Frische Luft strömt in die Wohnung, was in diesem Moment vermutlich lediglich dazu dienen soll, den kaum erträglichen Geruch zu mildern, wird kriminalistisch zu einem Problem. Denn die Raumtemperatur ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt worden. Gerade sie hätte gemeinsam mit dem Zustand des Körpers wichtige Hinweise darauf geben können, wie lange Rosemarie bereits tot ist. Durch das geöffnete Fenster verändern sich jedoch die Bedingungen im Raum. Der genaue Todeszeitpunkt lässt sich später nicht mehr zuverlässig bestimmen. Und damit fehlt den Ermittlern von Beginn an eine wichtige Größe einer Mordermittlung. Denn um herauszufinden, wer Rosemarie getötet haben könnte, müssen sie zunächst wissen, wann sie gestorben ist. Erst dann lässt sich überprüfen, wer zu diesem Zeitpunkt bei ihr gewesen sein kann. Wer war in Frankfurt? Wer hatte eine Verabredung mit ihr? Wer wurde in der Nähe ihrer Wohnung gesehen? Und vor allem, wer kann für die entstehenden Stunden ein glaubwürdiges Alibi vorweisen? Doch wenn schon diese entscheidenden Stunden nicht eindeutig feststehen, wird auch die Überprüfung der möglichen Verdächtigen erheblich schwieriger. Und das geöffnete Fenster bleibt nicht das einzige Problem. Nach der Entdeckung der Leiche wird die Wohnung nicht so konsequent abgeschirmt, wie man es heute von einem Mordtatort erwarten würde. Zahlreiche Menschen betreten die Räume. Jeder einzelne von ihnen kann dabei unbewusst Spuren hinterlassen, vorhandene verändern oder zerstören. Unter den Menschen, die sich in Rosemaries Wohnung umsehen können, befinden sich sogar Journalisten. Reporter gelangen an einen Ort, der eigentlich ausschließlich den Ermittlern und der Spurensicherung vorbehalten sein müsste. Sie können sich in den Räumen bewegen und den Tatort aus unmittelbarer Nähe betrachten. Hinzu kommt ein Detail, das aus heutiger Sicht kaum vorstellbar erscheint. In der Wohnung wird geraucht. Zigaretten werden angezündet an einem Tatort, an dem Zigarettenreste, Asche und andere kleinste Spuren möglicherweise selbst eine Bedeutung haben könnten. So wird aus Rosemaries Wohnung innerhalb kurzer Zeit ein Tatort, an dem sich kaum noch eindeutig unterscheiden lässt, welche Spuren aus der Tatnacht stammen und welche erst nach der Entdeckung der Leiche hinzugekommen sind. Währenddessen wächst außerhalb der Wohnung das öffentliche Interesse beinahe stündlich. Denn sehr schnell wird deutlich, dass hier nicht irgendeine unbekannte Frau ermordet worden ist. Rosemarie Nitribitt ist in Frankfurt bekannt. Ihr schwarzer Mercedes, ihre Wohnung, ihr Lebensstil und vor allem die Männer, mit denen sie verkehrt, bieten den Zeitungen all das, was den Fall innerhalb kürzester Zeit zu einer großen Geschichte werden lässt. Reporter beginnen nachzuforschen. Wer waren ihre Kunden? Welche Namen stehen in ihrem Kalender? Welche Geschäftsleute, Industriellen und Angehörigen der besseren Gesellschaft gingen bei ihr ein und aus? Das Medienecho wird gewaltig. Doch ausgerechnet bei diesen Namen zeigt sich die Polizei von Beginn an zurückhaltend. Prominente Kunden Rosemaries sollen möglichst aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Ihre Identitäten werden nicht ohne weiteres bekannt gegeben. Für die Ermittler mag dahinter auch der Wunsch stehen, Menschen, gegen die zunächst kein konkreter Tatverdacht besteht, nicht allein wegen ihrer Verbindung zu einer Prostituierten öffentlich bloßzustellen. Gleichzeitig entsteht jedoch sehr schnell ein anderer Eindruck, dass einflussreiche Männer geschützt werden sollen. Und damit bekommt der Mordfall Rosemarie Nitribitt schon in den ersten Tagen eine zweite Ebene. Es geht nicht mehr allein darum, wer eine junge Frau in ihrer Frankfurter Wohnung getötet hat. Plötzlich geht es um die Frage, wie sorgfältig überhaupt ermittelt wurde und ob vor dem Gesetz tatsächlich jeder Name das gleiche Gewicht hatte. Denn während draußen immer mehr Reporter nach Antworten suchen, sind drinnen bereits Spuren verloren gegangen. Das Fenster steht offen, Menschen gehen durch die Wohnung, es wird geraucht und die wichtigste Frage für die kommenden Ermittlungen lässt sich schon jetzt nicht mehr eindeutig beantworten. Wann genau ist Rosemarie Nitribitt gestorben? In Frankfurt muss zu diesem Zeitpunkt kaum noch geklärt werden, wer Rosemarie Nitribitt gewesen ist. Ihr Name steht inzwischen in nahezu jeder Zeitung. Ihr Gesicht ist bekannt, ihr schwarzer Mercedes ebenso. Und je mehr über ihr Leben öffentlich wird, desto deutlicher zeigt sich für die Ermittler ein grundsätzliches Problem. Rosemarie hatte zahlreiche Kunden und Bekanntschaften. Viele Männer waren in den vergangenen Wochen und Monaten bei ihr gewesen. Einige regelmäßig, andere vielleicht nur ein einziges Mal. Unter ihnen befinden sich Geschäftsleute, Unternehmer und Männer aus angesehenen gesellschaftlichen Kreisen. Für die Polizei bedeutet das eine enorme Aufgabe. Jeder Mann, der Rosemarie in der Zeit vor ihrem Tod getroffen hat, kann zunächst von Bedeutung sein. Wann hat er sie zuletzt gesehen? Wo befand er sich in dem Zeitraum, in dem sie vermutlich getötet wurde? Kann jemand sein Alibi bestätigen? Doch gerade bei den prominenten Männern ist das Vorgehen heikel. Eine offizielle Vorladung zur Polizei könnte Fragen aufwerfen. Reporter beobachten den Fall inzwischen genau. Würden Ermittler plötzlich bei einem bekannten Unternehmer oder Geschäftsmann vor der Tür erscheinen, könnte allein dieser Besuch ausreichen, um seinen Namen mit Rosemarie Nitribitt in Verbindung zu bringen, unabhängig davon, ob gegen ihn überhaupt ein konkreter Verdacht besteht. Die Ermittler suchen deshalb nach einer Möglichkeit, diese Männer zu erreichen, ohne sie öffentlich vorladen oder persönlich aufsuchen zu müssen. Und sie finden einen ungewöhnlichen Weg. Über den Rundfunk wird eine Meldung verbreitet. In Rosemaries Wohnung, so wird bekannt gegeben, seien zahlreiche Fotografien gefunden worden. Auf diesen Bildern seien Personen zu sehen, deren Identität die Polizei bislang noch nicht habe feststellen können. Wer sich auf solchen Aufnahmen wiedererkennen könnte oder Rosemarie näher gekannt habe, solle sich mit den Ermittlern in Verbindung setzen. Die Botschaft ist allgemein formuliert. Doch die Männer, die Rosemarie besucht haben, können verstehen, was damit gemeint ist. Wer möglicherweise fotografiert worden ist, bekommt nun die Gelegenheit, selbst Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Diskret und ohne, dass zunächst ein Streifenwagen oder ein Ermittler vor der eigenen Haustür auftaucht. Auf diese Weise können die Beamten weitere Personen aus Rosemaries Umfeld identifizieren, ihre Aussagen aufnehmen und vor allem ihre Aufenthaltsorte für den möglichen Tatzeitraum überprüfen. Es ist der Versuch, ein schwieriges Problem möglichst geräuschlos zu lösen. Denn hinter den Fotografien aus Rosemaries Wohnung verbergen sich nicht nur Gesichter. Hinter jedem dieser Gesichter steht eine Frage. Wann haben Sie Rosemarie Nitribitt zuletzt gesehen? Und wo waren Sie in den Stunden, in denen sie starb? Der Kreis der Menschen, für die sich die Ermittler interessieren, beschränkt sich jedoch keineswegs auf Rosemaries wohlhabende Kunden. Auch eine Frau gerät in den Blick der Polizei, die Rosemarie sehr viel näher in ihrem Alltag erlebt hat. Ihre Putzfrau, Erna Krüger. Ausgerechnet sie hatte die Polizei verständigt, nachdem sich vor Rosemaries Wohnung die Brötchentüten gestapelt hatten. Doch im Verlauf der Befragung entstehen Zweifel an ihren Aussagen. Krüger widerspricht sich in einzelnen Punkten. Hinzu kommt, dass das Verhältnis zwischen ihr und Rosemarie keineswegs immer harmonisch gewesen sein soll. Zwischen den beiden hat es Streit gegeben. Und Erna Krüger weiß noch etwas. Sie weiß, dass Rosemarie größere Mengen Bargeld in ihrer Wohnung aufbewahrt. Damit besitzt sie zumindest Kenntnisse, die für die Ermittler von Bedeutung sind. Die Frau, die den entsprechenden Hinweis gibt und damit zur Entdeckung der Leiche führt, wird nun selbst überprüft. Mehr als 6 Jahrzehnte später beschäftigt sich auch der Kriminalist und Profiler Axel Petermann noch einmal intensiv mit dem Mord an Rosemarie Nitribitt. Er versucht, die vorhandenen Spuren und Aussagen mit dem Wissen moderner Fallanalyse neu zu betrachten. Erna Krüger hält er dabei eher nicht für die Täterin. Vor allem die Art der Tötung spricht aus seiner Sicht eher für einen männlichen Täter. Das Erwürgen bzw. Erdrosseln eines Opfers erfordert unmittelbare körperliche Nähe und wird statistisch wesentlich häufiger von Männern verübt. Dass eine Frau eine andere Frau auf diese Weise tötet, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher ausgesprochen selten. Damit richtet sich der Blick wieder auf die Männer in Rosemaries Umfeld. Und einer von ihnen fällt besonders auf. Heinz Christian Pohlmann. Ausgerechnet jener Mann, der Rosemarie so vertraut ist. Der ihren Hund ausgeführt, sich um ihren Mercedes kümmert, kleinere Besorgungen für sie erledigt und in ihrer Küche wartet, wenn ihr ein Kunde nicht geheuer erscheint. Doch Pohlmann bringt eine Vorgeschichte mit, die ihn für die Ermittler interessant macht. Er ist bereits mehrfach wegen Betruges vorbestraft und im Herbst 1957 befindet er sich erneut in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Bei seinem Arbeitgeber hat er Geld veruntreut. Kann er die fehlende Summe nicht zurückzahlen, drohen ihm Konsequenzen und ein weiteres Strafverfahren. Pohlmann braucht also dringend Geld. Und dann geschieht etwas, das nach Rosemaries Tod Fragen aufwirft. Kurz nach dem Mord verfügt Pohlmann plötzlich über eine erhebliche Bargeldsumme. Bei seinem Arbeitgeber kann er einen großen Teil des fehlenden Geldes zurückzahlen, etwa 20.000 bis 22.000 Mark. Fast zur gleichen Zeit wird bekannt, dass sich in Rosemaries Wohnung ebenfalls eine beträchtliche Menge Bargeld befunden haben soll. Woher Pohlmann das Geld für seine Rückzahlung hat, versucht er zu erklären. Doch seine Angaben dazu bleiben widersprüchlich. Verschiedene Erklärungen stehen im Raum, ohne dass sich die Herkunft der Summe zweifelsfrei klären lässt. Und es gibt einen weiteren Punkt. Am mutmaßlichen Tattag bringt Pohlmann eine Hose in eine Reinigung. Auf der Hose befinden sich Flecken. Zu diesem Zeitpunkt scheinen ihm keine entscheidende Bedeutung beigemessen zu werden. Später lässt sich nicht mehr zuverlässig feststellen, wodurch diese Flecken entstanden sind. Ob es sich tatsächlich um Blut gehandelt hat, kann nicht bewiesen werden. Aber die Möglichkeit steht im Raum. Geldprobleme, eine plötzlich verfügbare größere Bargeldsumme, widersprüchliche Erklärungen, eine verschmutzte Hose, die ausgerechnet an diesem Tag in die Reinigung gebracht wird. Es sind Indizien, Noch keine Beweise. Am 2. November, einen Tag nach der Entdeckung von Rosemaries Leiche, meldet sich Pohlmann schließlich von sich aus bei der Polizei. Und er bestreitet keineswegs, Rosemarie kurz vor ihrem Tod gesehen zu haben. Im Gegenteil. Pohlmann gibt zu, an dem Tag, an dem Rosemarie vermutlich getötet wurde, in ihrer Wohnung gewesen zu sein. Damit gehört er zu den Menschen, die nachweislich Zugang zu ihr hatten und ihr besonders nahe standen. Für die entscheidenden Stunden kann er jedoch kein wirklich belastbares Alibi vorweisen. Und so wird aus Rosemaries Vertrauten für die Ermittler ein Mann, dessen Bewegungen sie nicht mehr genau rekonstruieren können. Wann kam Heinz Pohlmann in die Stiftstraße? Wann verließ er die Wohnung wieder? Woher stammen die tausende Mark, über die er plötzlich verfügte? Und was waren das für Flecken auf jener Hose, die ausgerechnet am mutmaßlichen Tattag in die Reinigung gebracht wurden? Keine dieser Fragen beweist, dass Heinz Pohlmann Rosemarie Nitribitt getötet hat. Aber zusammengenommen reichen sie aus, um ihn zu einem der interessantesten Männer in den Ermittlungsakten zu machen. Der Verdacht gegen Heinz Christian Pohlmann reicht schließlich aus, um ihn festzunehmen. Rund 10 Monate verbringt er in Untersuchungshaft. 10 Monate, in denen die Ermittler versuchen, aus den vielen einzelnen Auffälligkeiten eine belastbare Beweiskette zu formen. Da sind seine finanziellen Schwierigkeiten. Das veruntreute Geld, die hohe Summe, über die er kurz nach Rosemaries Tod verfügte. Seine widersprüchlichen Erklärungen dazu, die Hose, mit der er sich nicht mehr eindeutig zu bestimmenden Flecken und die Tatsache, dass er Rosemarie an ihrem mutmaßlichen Todestag besucht hat. Doch Verdacht ist noch kein Beweis. 1958 kommt Pohlmann wieder auf freien Fuß. Das Landgericht Frankfurt sieht zu diesem Zeitpunkt keinen ausreichenden Tatverdacht mehr, der seine weitere Untersuchungshaft rechtfertigen würde. Pohlmann ist wieder frei. Und nun beginnt er auch, vom gewaltigen öffentlichen Interesse an diesem Fall zu profitieren. Seine Geschichte verkauft er für 18.000 Mark an eine Zeitung. Der Mann, dessen Name inzwischen untrennbar mit dem Mord an Rosemarie Nitribitt verbunden ist, wird selbst Teil jener Mediengeschichte, die seit dem Auffinden der Leiche immer größere Ausmaße angenommen hat. Und noch eine andere Summe taucht auf. Pohlmann verhandelt mit einem Anwalt aus dem Umfeld Harald von Bohlen und Halbachs, jenes Mitglied der Krupp-Familie, dessen Rosemaries regelmäßig besucht hatte. Dabei soll es um eine Vereinbarung gegangen sein, die Pohlmann gegen eine Zahlung von 250.000 Mark zum Schweigen verpflichten sollte. Ein entsprechender Vertrag wird aufgesetzt. Allein diese Vorgänge zeigen, wie weit der Fall inzwischen über die Frage nach einem einzelnen Täter hinausreicht. Rosemaries Kontakte in die höchsten Kreise der westdeutschen Gesellschaft, die Fotografien in ihrer Wohnung und die Angst vor öffentlicher Bloßstellung begleiten die Ermittlungen von Anfang an. 1960, fast 3 Jahre nach Rosemaries Tod, muss sich Heinz Christian Pohlmann schließlich vor Gericht verantworten. Und Frankfurt schaut genau hin. Vor dem Gerichtsgebäude warten Reporter und Fotografen. Der Mord an Rosemarie Nitribitt ist längst nicht mehr nur eine lokale Kriminalgeschichte. Zeitungen im ganzen Land berichten darüber. Jeder neue Verhandlungstag verspricht neue Einzelheiten über Rosemaries Leben, ihre Kunden und über den Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, sie getötet zu haben. 11 Tage lang wird verhandelt. Zeugen werden gehört, Indizien besprochen, Aussagen miteinander verglichen. Wieder geht es um Pohlmanns Geld, um seine Bewegungen und seine widersprüchlichen Angaben. Um all jene Punkte, die ihn schon während den Ermittlungen verdächtig gemacht haben. Doch eine Gruppe bleibt im Gerichtssaal auffallend im Hintergrund. Die prominenten Männer aus Rosemaries Kunden- und Bekanntenkreis müssen dort nicht öffentlich über ihre Beziehung zu ihr aussagen. Die Namen, die den Fall seit Jahren begleiten und ihm einen Teil seiner gesellschaftlichen Brisanz verleihen, spielen vor den Augen der Öffentlichkeit nicht jene Rolle, die viele Beobachter erwartet haben. Am Ende muss das Gericht jedoch eine andere Frage beantworten. Nicht, ob Heinz Christian Pohlmann verdächtig erscheint, sondern ob ihm der Mord an Rosemarie Nitribitt bewiesen werden kann. Und das kann er nicht. Die Richter folgen der konstruierten Indizienkette nicht in dem Maß, das für eine Verurteilung ausreichen würde. Es fehlen die entscheidenden Beweise. Der Todeszeitpunkt ist nicht präzise genug bestimmt worden. Der Tatort war von zahlreichen Menschen betreten und verändert worden. Die Herkunft von Pohlmanns Geld wirft Fragen auf, beweist aber keinen Mord und auch die Flecken auf seiner Hose lassen sich nicht mehr eindeutig Rosemarie oder überhaupt Blut zuordnen. Heinz Christian Pohlmann wird freigesprochen. Damit ist er juristisch unschuldig. Der Verdacht allerdings verschwindet jedoch nicht. Einige der damaligen Ermittler bleiben davon überzeugt, mit Pohlmann den richtigen Mann im Blick gehabt zu haben. Auch Jahrzehnte später, als der erfahrene Fallanalytiker Axel Petermann die Akten noch einmal untersucht und versucht, Tat und Täter mit modernen kriminalistischen Erkenntnissen neu zu betrachten, steht Pohlmann für ihn weiterhin an erster Stelle unter den möglichen Verdächtigen. Aber auch eine moderne Fallanalyse kann nicht ersetzen, was bereits 1957 verloren gegangen ist. Beweise. Nach dem Prozess verlässt Pohlmann Frankfurt. Er zieht nach München und lebt dort bis zu seinem Tod im Jahr 1990. Über den Mord schweigt er. Sollte er mehr gewusst haben, nimmt er dieses Wissen mit ins Grab. Und Rosemarie? Sie ist zu diesem Zeitpunkt längst beerdigt. Am 11. November 1957, 10 Tage nach der Entdeckung ihrer Leiche, findet ihre Beisetzung statt. Doch Rosemarie Nitribitt wird nicht vollständig begraben. Ihr Kopf wird für die weiteren kriminaltechnischen und rechtsmedizinischen Untersuchungen zurückbehalten. Er bleibt ein Asservat, ein Beweisstück in einem Mordfall, der nicht abgeschlossen werden kann. Jahrzehnt um Jahrzehnt vergeht. Ermittler gehen in Pension. Zeugen sterben. Die Männer, die Rosemarie kannten, verschwinden nach und nach. Aus einem aktuellen Mordfall wird ein historischer Kriminalfall. Doch dieses letzte Beweisstück bleibt. Erst 2008, mehr als 50 Jahre nach ihrem Tod, wird Rosemaries Kopf bestattet. Damit endet eine Geschichte, die eigentlich nie wirklich zu Ende erzählt werden konnte. Denn bis heute wissen wir nicht, wer Rosemarie Nitribitt getötet hat. Vielleicht war es Heinz-Christian Pohlmann. Vielleicht war es einer ihrer Kunden. Vielleicht ein Mann, dessen Name in ihren Aufzeichnungen stand. Vielleicht jemand, der in den Ermittlungen nur am Rand auftauchte und längst vergessen worden ist. Was bleibt, ist deshalb nicht die Geschichte eines überführten Mörders. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, deren Leben nach ihrem Tod beinahe vollständig von den Männern überschattet wurde, die sie kannte. Von Industriellen und Geschäftsleuten, von Kunden und Vertrauten, von Verdächtigen und von Männern, deren Namen möglichst nicht öffentlich werden sollten. Rosemarie Nitribitt wurde nach ihrem Tod schnell zu einer Figur der jungen Bundesrepublik, zu einem Symbol für die Widersprüche der Wirtschaftswunderjahre, für neuen Wohlstand und alte Moralvorstellungen, für gesellschaftlichen Aufstieg und gesellschaftliche Ausgrenzung, für eine Welt, in der Männer ihre Dienste in Anspruch nehmen konnten, während ihr Beruf zugleich etwas war, über das man öffentlich nicht sprechen wollte. Dabei droht hinter all diesen Geschichten manchmal der Mensch zu verschwinden. Rosemarie war 24 Jahre alt. Sie hatte eine Kindheit erlebt, in der andere Menschen immer wieder über ihr Leben bestimmten. Später hatte sie sich eine Unabhängigkeit geschaffen, die für eine junge Frau ihrer Zeit außergewöhnlich war. Sie verdiente ihr eigenes Geld. Sie besaß eine luxuriöse Wohnung. Sie fuhr einen Wagen, den sich die meisten Menschen nur aus der Ferne ansehen konnten. Und dann, irgendwann Ende Oktober 1957, betrat ein Mensch ihre Wohnung in der Frankfurter Stiftstraße. Was zwischen beiden geschah, wissen wir nicht. Wir kennen nur das Ende. Einige Tage später stapelten sich die Brötchentüten vor ihrer Tür. Erna Krüger rief die Polizei. Die Beamten öffneten die Wohnung. Und im Wohnzimmer lag Rosemarie Nitribitt auf ihrem Sofa. Oder besser gesagt vor ihrem Sofa. Ein Bein noch obendrauf. Tot. Fast 70 Jahre später. Und die Zeitungen von damals sind vergilbt. Die meisten Menschen, die Rosemarie kannten, leben nicht mehr. Frankfurt hat sich verändert. Auch die Stiftstraße ist längst nicht mehr die Straße, die sie im Herbst 1957 war. Geblieben ist ein Name, Rosemarie Nitribitt. Und die Frage, die seit jenem Novembertag niemand beantworten konnte. Wer hat sie getötet? Vielleicht werden wir das nie erfahren. Und vielleicht ist genau das Verstörende an diesem Fall. Nicht, dass es keine Verdächtigen gab, sondern dass es trotz all der Namen, all der Aussagen, all der Schlagzeilen und all der Ermittlungen nie genügend Beweise gab, um aus einem Verdacht Gewissheit werden zu lassen. Was bleibt, ist ein ungelöster Mord. Und die Geschichte einer jungen Frau, über die nach ihrem Tod fast jeder sprach, deren letzte Minuten aber bis heute niemand erklären kann. So, Freunde des dunkleren True-Crime-Genre, sind wir am Ende des Falls angekommen und wie immer am Ende natürlich meine eigenen Gedanken zu dem Fall und wahrscheinlich habt ihr auch eine Menge Gedanken und Fragen im Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere kannte diesen Fall schon, da er halt auch wirklich medial sehr groß ausgeschöpft worden ist und es darüber auch Filme gibt oder auch Verfilmungen, die dann teilweise auch fiktiv sind, teilweise trotzdem wahre Fakten mit drin haben. Also schon ein bekannter Fall und ich finde, der ist auch so vielschichtig halt einfach. Und man weiß gar nicht, okay, was soll man von der Geschichte halten? Zumindest ging es mir so. Auch welche Stellung beziehe ich zu dem Bereich, dass es Prostituierte gibt und ja, wie die Arbeit dann damals war. Und ich war so beeindruckt irgendwie von dieser Frau, ich meine, die war erst 24 Jahre alt, das ist noch kein Alter. Und vor allen Dingen, sie kam mit 18 Jahren nach Frankfurt und hat dort ihr eigenes Ding durchgezogen und hat sich finanziell so unabhängig gemacht und hat es auch geschafft, so ihre, ja, sie ist halt eine Stilikone irgendwo gewesen. Und das als Prostituierte zu der Zeit, wo man das einfach, also es war sehr, ja, verrucht, nicht gern gesehen, man sprach unter vorgehaltener Hand darüber und nichtsdestotrotz hat sie es geschafft, aus sich was Besonderes zu machen. Also so kam das zumindest für mich rüber. Ich denke mal, für den einen oder anderen von euch auch. Und umso schlimmer ist es dann, dass ihr Leben so früh geendet ist. Also ich meine, mit 24, sie war noch so unfassbar jung. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zu der Thematik, ja, was war denn da mit dem Tatort los? Also, wenn man das hört, Fenster aufgerissen, geraucht, alle latschen da durch, das ist schon extrem. Ich hoffe natürlich, dass das heutzutage absolut gar nicht mehr vorkommt, aber also für die damaligen Zeiten, das ist ja ein absolutes Chaos und das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich bin mir, also das ist so meine eigene Theorie und wirklich meine eigenen Gedanken dazu und sehr spekulativ, aber ich denke mir, würde der Tatort oder wäre er besser behandelt worden, hätte man da wirklich darauf geachtet, dass man den Todeszeitpunkt hätte bestimmen können und auch zum Beispiel mit gerauchten Zigaretten den nicht verunreinigt hätte. Ich kann mir vorstellen, man hätte viel mehr Spuren sichern können und man hätte vor allen Dingen halt den Todeszeitpunkt eingrenzen können. Und ich denke, das hätte es schon alleine viel, viel einfacher gemacht. Und ich kann mir vorstellen, wo wir dann zu dem Kreis der Verdächtigen kommen, natürlich hätte das auch irgendeiner ihrer Freier sein können. Also gar keine Frage, wir wissen nicht, wer zuletzt bei ihr gewesen ist, wer als Kunde dort quasi sie gebucht hatte oder so. Das wissen wir wahrscheinlich nicht ganz genau. Man weiß ja auch nicht, hat sie das da noch in ihr Buch aufgeschrieben, hat sie das davor aufgeschrieben oder danach aufgeschrieben. Das ging aus dem Fall jetzt nicht so ganz klar hervor. Also wissen wir nicht ganz genau, wer war der letzte Kunde, wer hat sie wirklich zuletzt gesehen, aber möglich wäre es ja. Und das habe ich tatsächlich in einer Reportage gefunden, wo der Profiler Axel Petermann darüber spricht, dass halt wirklich Pohlmann zurückgekommen ist, mit ihr gesprochen hat, sie vielleicht um Geld gebeten hat, weil ich meine, er war ja wirklich in einer brenzlichen Situation. Er brauchte dringend Geld und Rosemarie gesagt hat, nein, ich gebe dir das Geld nicht. So, und darüber ist dann vielleicht ein Streit entstanden. Und er hat sie dann halt in seiner Verzweiflung und Wut umgebracht. Wir wissen das nicht genau, aber ich denke, das ist so die naheliegendste Theorie. Und wie gesagt, immer mit Vorbehalt, das ist mein eigenes Denken dazu. Das sollte man auch als solches sehen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was denkt ihr denn darüber? Also wer ist denn für euch verdächtig? Oder ist es dann doch die Putzfrau, die als verdächtig erscheint? Also, wenn ihr dazu, ja, ich sag mal genau, Gedanken habt oder euch vielleicht eine ganz andere Theorie sich da auftut, dann schreibt das doch gerne auf Instagram. Also ihr wisst ja, ihr findet den Podcast unter was unterstrich bleibt Podcast. Dort packe ich natürlich auch wieder ein paar Fotos rein, wobei es zu diesem Fall wirklich schwierig ist. Es gibt eine Menge Fotos, aber die Fotos, die halt auch urheberrechtlich geschützt sind, wo man dann immer schauen muss, okay, was kann ich reinpacken, was nicht, ne? Deshalb nicht irritiert sein, wenn zu manchen großen bekannten Fällen einfach wenig Fotos sind, obwohl es eigentlich viele Fotos gibt. Also da muss man dann halt selber mal im Internet gucken. Auf jeden Fall werde ich zu dem Fall wieder einen Beitrag auf Instagram reinsetzen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr denkt, wer der Täter ist und warum. Oder ob es vielleicht eine ganz andere Theorie gibt, an die ich zum Beispiel noch nicht gedacht habe oder der ein oder andere da draußen noch nicht. Das wäre total super, da würde ich mich natürlich freuen drüber. Und dann noch eine Sache. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass es Pohlmann gewesen ist, ich meine, der hat das auch noch finanziell absolut ausgeschlachtet. Also 18.000 Mark von der Zeitung, 250.000, weil er er hat es ja erpresst quasi. Es wird ja keiner dahergegangen sein und gesagt haben, oh, ich gebe dir mal 250.000 Mark und dann chill mal dein Leben. Also ich meine, was für eine Summe der da rausgezogen hat. Ja, logisch, dann spricht er natürlich nicht wieder drüber. Warum auch? Er hat ausgesorgt, so, und er konnte sein Leben bis zum Ende leben. Ich meine, vielleicht auch nicht so einfach, wenn man Verdächtiger Nummer 1 ist und es vielleicht dann doch nicht war, dann ist es natürlich schwierig, aber insgesamt gesehen, ich denke, da er so ein finanziell belasteter Mensch war, ja, würde er mit diesem Vermögen in Anführungszeichen, was er dort hatte, tatsächlich gut klargekommen sein. Wo ich mir dann denke, ja, und Rosemarie, ja, die kann das halt einfach nicht mehr und die hat für ihr Geld echt hart gearbeitet. So, das muss man sich ja auch mal überlegen. Also 7 bis 9 Freier pro Tag, ich glaube, das ist kein Spaß. Also die hat wirklich was getan dafür, dass es ihr finanziell wirklich gut ging. Und dann gab es einfach einen Menschen, der das Geld für sich beansprucht hat, weil letztendlich diese 20.000 Mark, die in der Wohnung gewesen sein mussten, die sind ja auch nicht wieder aufgetaucht. So, das ist schon sehr fraglich und das ist auch das, was mich sehr erschüttert, auch wenn das ein sehr alter Fall ist, sind ja meine Fälle meistens sehr, sehr alt. Aber nichtsdestotrotz, auch so als Frau, man ist ja eine Feministin, man steht dann einfach dort und sagt sich, ja, okay, also da ist so eine selbstständig, eigenständige junge Frau und dann gönnt ihr das jemand einfach nicht. Das ist schon sehr, sehr tragisch. Also ich fand das auch, ja, es macht einen betroffen. Auch wenn es ein so alter Fall ist. Das muss ich tatsächlich dazu sagen. Tja, und dann würde ich sagen, tatsächlich, Geschichten enden nicht mit einem Urteil oder einem Datum. Oft beginnt genau dort die Frage von ihr, was bleibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über, ja, Kommentare, Likes, Abos oder was auch immer. Das hilft mir weiter, gerade diesen Podcast auch weiterzuentwickeln. Das ist so unglaublich wichtig, weil ich mache den Podcast ja komplett alleine und finanziere das Ganze auch aktuell selber. Wie ihr hört, ist keine Werbung im Podcast, nichts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn man das Ganze auch ein Stückchen weiterentwickeln kann. Dafür sind halt Abos und Likes oder auch Kommentare absolut wichtig. Und ich freue mich vor allen Dingen auch drüber, mit euch ins Gespräch zu kommen. Das muss ich auch dazu sagen. Und dann gebe ich nochmal den kleinen Hinweis, die meisten werden das mittlerweile schon wissen, mittwochs gibt es dann immer eine kleinere Folge, die auf den großen Hauptfall ein Stückchen weit zurückgreift oder so ein einzelnes Thema rauspickt, wofür ich einfach keine Zeit hatte, darüber genauer zu sprechen, weil wir sonst 2 Stunden lange Folgen haben und ich denke, das ist so schon ein bisschen schwierig, dann so aufmerksam zuzuhören. Deshalb habe ich das aufgesplittet und es gibt halt eine mittwochs kleinere Folge. Da könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr mögt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, mir zugehört habt und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, macht's gut und tschüss.